Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Wahrscheinlichkeit war natürlich nicht besonders groß, ist klar. Aber ich muss sagen, ich hätte mich auf jeden Fall gefreut, wenn ich heute von Bundestagspräsidentin Bärbel Baas aus der Lostrommel gezogen worden wäre.
Es ist eine große Hoffnung, dass wir von den Bürgerinnen und Bürgern lernen, auch uns selbst im Parlament wieder mehr zuzuhören, Argumente miteinander abzuwägen, sachlich miteinander zu diskutieren, nicht übereinander herzufallen. Ich glaube, das wäre ein guter Weg, auch von diesem Bürgerrat zu lernen.
160 Menschen sollen als Bürgerrat bald über Fragen rund um das Thema Ernährung diskutieren. Und es gibt viele, die sich von solchen Bürgerräten viel erhoffen, gerade auch mit Blick auf die demokratische Kultur. Aber ist ein Bürgerrat wirklich so eine super Idee gegen Politikfrust, gegen die Spaltung in unserer Gesellschaft, gegen das aufgeheizte Klima? Kommen da am Ende viel bessere Entscheidungen bei rum, weil keine Lobbyisten mit am Tisch sitzen? Oder ist eher das Gegenteil der Fall, eine Fake-Beteiligung, von der am Ende eh nichts umgesetzt wird, weil da viele Laien ohne demokratische Legitimation über viel zu komplexe Fragen diskutieren? Das schauen wir gleich mal. Und in Spanien wird am Sonntag gewählt, warum der sozialistische Ministerpräsident trotz guter Wirtschaftsbilanz und sozialen Verbesserungen in den Umfragen hinten liegt und warum die Rechtsextremen zukünftig ein entscheidendes Wörtchen mitreden könnten. Auch das gucken wir uns genauer an. Der Tag am 21. Juli 2023 mit Josephine Schulz. Es gibt viele gute Argumente für Bürgerräte als politisches Instrument, aber es gibt auch welche dagegen. Philipp Amthor von der CDU hat zum Beispiel die Sorge.
Nur, finde ich, dürfen wir nicht zulassen, dass daraus abgeleitet wird, dass eine solche quasi quotiert repräsentativ zusammengesetzte Struktur eine höhere demokratische Qualität hätte als der Deutsche Bundestag. Denn ich sehe jedenfalls, dass die große Offenheit für Bürgerräte schon auch genutzt werden kann zu einer zunehmenden Delegitimierung des Parlaments. Und das ist etwas, das wir verhindern müssen.
Trotzdem, der Bundestag wagt dieses Experiment jetzt mal. 160 zufällig ausgewählte Menschen, aber nach bestimmten Repräsentativitätskriterien, damit man zum Beispiel Stadt, Land, verschiedene Geschlechter, Altersgruppen und so weiter mit drin hat. Die sollen sich dann Gedanken machen über Veggie-Wurst, über Lebensmittelverschwendung und so weiter und Empfehlungen erarbeiten. Das ist jetzt keine totale Premiere. Auf kommunaler Ebene gibt es solche Bürgerräte schon in Deutschland und auch auf Bundesebene hat es schon mal ein Pilotprojekt gegeben. Aber jetzt ist es eben der Bundestag, der diesen Bürgerrat einsetzt und damit ist das Ganze schon auch was Besonderes. Daniel Oppold ist Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit Helmholtz-Zentrum Potsdam und er forscht zu Beteiligungsformaten in der Demokratie und hat schon viele Bürgerräte wissenschaftlich begleitet. Und deshalb habe ich ihn angerufen, um über das Für und Wider dieses Formats zu sprechen. Herr Oppold, bei diesem Bürgerrat soll es ums Essen, um die Ernährung gehen. Ich habe gedacht, ja, das ergibt Sinn. Das ist ein sehr bürgernahes Thema. Da hat jeder irgendwie mit zu tun. Auf der anderen Seite aber auch sehr emotional, wo sich vielleicht auch viele gar nicht so gerne reinquatschen lassen wollen. Ist das erstmal als Thema für einen Bürgerrat ein sinnvolles?
Ja, das ist immer so eine Frage, was sind wirklich gute und geeignete Fragestellungen? Letztendlich geht es, ja, es sind, glaube ich, viele Themen oder bei den Themen an sich ist es einfach festzustellen, betreffen die letztendlich potenziell jeden in der Bevölkerung oder ist es nur ein Nischenthema, dass man dann eher mit in der Aushandlung dieser dann betroffenen Gruppen vielleicht angehen kann in einem Beteiligungsprozess. Mhm. Aber beim Ernährungsthema, wie Sie schon sagen, sehe ich das genau gegeben, dass es ein Thema ist, das grundsätzlich alle betrifft. Nur wird die Diskussion, die wir darum beobachten können, ja im Moment eher als eine Art Kulturkampf geführt und weniger auf der Sachebene. Und ich glaube, dieser Bürgerrat, der kann jetzt eben mit der Fragestellung, die gewählt wurde, dazu beitragen, dieses Thema zu versachlichen und eben ja diese Bubbles, die sich da schon gebildet haben von Veganer gegen Fleischesser.
Da sind wir ja auch schon bei einem ganz wichtigen Pro-Argument für Bürgerräte, nämlich dieses Gefühl der Beteiligung, dieses Gefühl, dass ganz unterschiedliche Menschen sich mit den Haltungen der anderen konstruktiv auseinandersetzen müssen. Haben Sie das in Ihrer Forschung, Sie haben ja verschiedene Bürgerräte begleitet, auch wissenschaftlich, so feststellen können, dass die Beteiligung an Bürgerräten tatsächlich toleranter macht oder auch die Anti-Haltung von Menschen gegenüber Politik so ein bisschen so ein aggressives Diskussionsverhalten reduziert?
Ja, also die Effekte der Teilnahme an so einem Bürgerrat auf die Teilnehmenden selbst, also in dem Fall jetzt auf die 160 Leute, die teilnehmen, die sind tatsächlich relativ gut erfasst, weil sich das auch sozialwissenschaftlich gut erfassen lässt durch Befragungen, die man mit Teilnehmenden vor dem Bürgerrat macht und dann wieder nach dem Bürgerrat und vielleicht noch ein drittes oder viertes Mal in zeitlichem Abstand, um dann zu schauen, wie stark diese Effekte bleiben. Und da lässt sich tatsächlich gut nachweisen, eben dass solche Lerneffekte einsetzen, sowohl inhaltlich mit Bezug auf das Thema, in das die Teilnehmenden natürlich sehr tief eintauchen in dieser Reise des Bürgerrates, aber auch mit Blick auf demokratische Fähigkeiten, also die Fähigkeit, sich zu artikulieren, seine eigene Meinung zum Ausdruck zu bringen, aber auch die eigene Meinung vielleicht oder die vermeintlich schon feststehende Meinung zu hinterfragen und sich auf andere Perspektiven und Sichtweisen einzulassen.
Mhm. Aber wieso oder wie klappt das? Man könnte ja auch vermuten, da sitzen sich dann unversöhnliche Positionen und Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten gegenüber. Jetzt überspitzt der AfD-Wähler und der Berliner Lastenrad-Hipster brüllen sich an und hassen sich hinterher noch mehr als vorher.
Die Frage, aus welchem Grund kommt diese Gruppe zusammen, die ist eben von der Gesamterzählung her eine andere bei einem Bürgerrat, als das jetzt bei vielleicht einem Gipfeltreffen von verschiedenen Bürgerinitiativen ist, die alle sich dann drum streiten, wer hat die beste Meinung von allen und oder bei anderen Stakeholder-Beteiligungsprozessen, wo es eigentlich darum geht, dass die Stakeholder halt möglichst ihre Meinungen durchsetzen wollen oder ihre Positionen und die anderen letztendlich besiegen wollen. Hm. Also das ist das eine. Und das andere ist eben die Art und Weise, wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Bürgerrat miteinander umgehen. Und da sind sie eben nicht auf sich alleine gestellt, sondern es ist ein großes Team im Einsatz von professionellen Moderatoren, die eben mit Regeln und durchdachten methodischen Abläufen eben sicherstellen, dass der Austausch der Bürgerinnen und Bürger eben dem Ziel dient, nämlich die besten Argumente zu finden, die besten Lösungen, die Positionen und Perspektiven einander so nahe zu bringen, dass sie einander befruchten und nicht einander ausstechen.
Okay, jetzt haben Sie gesagt, auf die Menschen, die daran teilnehmen, da sind die positiven Effekte durchaus nachweisbar. Jetzt sind das ja immer nur wenige, in diesem Fall 160, die dann diese guten Erfahrungen mitnehmen. Kann das denn auch auf die Gesellschaft insgesamt ausstrahlen, auf andere Menschen, auf die, ich mache es jetzt mal sehr groß, allgemeine demokratische Kultur?
Es ist ganz wichtig zu sehen, ein Bürgerrat ist nie nur diese Bürgerratsklausur, also dieses Zusammentreffen der zufällig Ausgelosten, sondern es gibt immer vor- und nachgelagerte Schritte. Und genau für diese Funktion eben, dass größere Wirkungen eintreten mit Blick auf die Grundgesamtheit der Bevölkerung. Da braucht es eben nachgelagerte Schritte.
Mhm, bei Bürgerräten zum Beispiel?
Bei Bürgerräten auf der kommunalen Ebene ist es eben im Regelfall die Präsentationsveranstaltung, wo die Bürgerräte ihre erarbeiteten Empfehlungen an den Auftraggeber, also zum Beispiel einen Bürgermeister und seinen Gemeinderat übergeben. Mhm. Bei einem Bürgerrat auf der Bundesebene oder auch auf der Landesebene gestaltet sich das dann schon ein bisschen schwieriger. Aber wir sehen jetzt schon einfach dadurch, dass dieser Bürgerrat zum ersten Mal jetzt vom Bundestag beauftragt wurde, also aus der Mitte des Bundestages initiiert wurde, hat dieser Bürgerrat eine ganz andere mediale Präsenz, also jetzt im Vorfeld schon, als das bei den Vorgängerprozessen zum Beispiel der Fall war.
Aber genau diese Frage, was passiert hinterher, nachdem der Bürgerrat getagt hat, das ist ja auch eine Kritik oder ein Gegenargument, das häufig genannt wird, oder eine Gefahr. Was passiert mit diesen Entscheidungen und Empfehlungen? Die sind ja nicht bindend, sondern so ein Bürgerrat hat zumindest hier bei uns eher beratenden Charakter. Wenn das dann gar nicht umgesetzt wird, sorgt das dann nicht im Zweifel für noch mehr Frust, weil sich Bürger veräppelt fühlen und denken, okay, das war jetzt so eine Fake-Demokratie-Veranstaltung, um uns ruhig zu stellen?
Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Also das ist genau das verbreitete Missverständnis eben, dass man Bürgerbeteiligung hört und direkte Demokratie versteht. Aber Bürgerräte sind eben, wie Sie schon gesagt haben, genau dazu da, nicht nur eher zu beraten, sondern genau das zu tun, nur das zu tun, zu beraten. Und genau zu diesem Zweck ist auch dieser Bürgerrat eingesetzt worden. Er soll eben jetzt Handlungsempfehlungen erarbeiten zur Frage Stellung rund um die Ernährung in Deutschland. Und die Ergebnisse werden dann weitergereicht in zuständige Ausschüsse. Da hat der Bundestag in seinem Einsetzungsbeschluss auch schon sehr konkret benannt, welche Ausschüsse das sind. Das heißt, es wird in keiner Weise das übliche Gesetzgebungsverfahren irgendwie in Frage gestellt, aber eben doch eine Verbindung hergestellt zum parlamentarischen und repräsentativ-demokratischen System, die auch meiner Meinung nach recht solide und tragfähig sein wird.
Aber man kann sich ja trotzdem fragen, wie sehr sind die Politiker überhaupt interessiert an dem, was, also an dem wirklichen inhaltlichen Ergebnis, jetzt nicht einfach nur um die demokratische Kultur zu stärken, sondern an dem wirklichen inhaltlichen Ergebnis. Gitta Kornemann von der CDU beispielsweise sagt, wir brauchen kein zweites Alibi-Parlament. Wir haben unsere Experten in den Ausschusssitzungen, wir haben Anhörungen mit allen wichtigen Experten. Wozu die Meinung der Bürger?
Naja, genau, weil diese Bürgermeinung natürlich oftmals fehlt oder unter den Tisch kommt, weil sie gar nicht in dieser Klarheit oder auf dem gleichen Stellenwert steht, wie das eben die Meinung von Experten oder Stakeholdern oder anderen Fachleuten ist.
Ich bringe trotzdem nochmal genau so ein CDU-Argument ein, nämlich von Philipp Amthor, der heute bei uns zum Mittag im Interview war. Und er hat gesagt, ich paraphrasiere das jetzt mal, dass er die Sorge hat, dass durch so institutionalisierte Bürgerräte die parlamentarisch repräsentative Demokratie ein Stück weit schlecht geredet oder delegitimiert wird, weil damit eben diese Erzählung entsteht, Bürgergremium ist viel besser, viel bürgernäher als die abgehobenen Politiker, quasi diese, die da oben Erzählungen, die machen eh, was sie wollen.
Ja, auch da, ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Von der Funktionalität ist es ja gar nicht so, dass der Bürgerrat irgendetwas wegnimmt, was jetzt die Entscheidungsbefugnisse des Parlaments angeht. Im Gegenteil, Bürgerräte sind dazu designed quasi, dass sie eben die parlamentarische repräsentative Demokratie ergänzen. Jetzt ist es allerdings für die gewählten Volksvertreter natürlich ein neues Instrument, wo man auch erst den Umgang damit lernen muss. Und es lässt sich ganz gut beobachten. Also Bürgerräte gibt es ja nicht nur auf der nationalen Ebene, sondern auf der kommunalen Ebene gibt es schon viele Anwendungsfälle. Und tatsächlich ist es nicht so, dass jeder Bürgermeister und jede ihrer Gemeinde oder Stadtrat sofort versteht, wie man das jetzt einzuordnen hat. Und oftmals kann man auch Fehlkommunikation beobachten, wo genau dieses Missverständnis auch transportiert wird, dass man sich dann irgendwie wegduckt und alles sklavisch abarbeitet, was so ein Bürgerrat vorlegt, was natürlich nicht Sinn der Sache ist. Genauso wie das Gegenteil, dass man, wenn man so einen Bürgerrat nur einberuft, aber im Vorfeld eigentlich schon weiß, was man entscheiden wird und dass man das eigentlich nur macht als Alibi-Aktion. Das heißt, in der Zusammenfassung, man braucht eine entsprechende Grundhaltung, eine Beteiligungskultur, die sich eben auch in die parlamentarische repräsentative Demokratie hinein erst entwickeln muss.
Ich wollte Sie noch fragen, weil Sie viele Bürgerräte begleitet haben, wie ist das denn mit der Qualität der Entscheidungen? Weil wenn viele Menschen zusammensitzen, die eine Meinung haben, heißt das ja noch nicht zwangsläufig, dass sie auch Ahnung oder Fachkompetenz haben. Kann da wirklich eine fundierte Entscheidung oder Empfehlung am Ende bei rumkommen?
Also dass Bürgerräte das können, das ist eigentlich unbestritten. Allerdings hängt das von vielen Faktoren ab und ist kein Selbstläufer. Das heißt, das sind ja auch den großen Lücken noch in der Forschung, diese Blackbox von was genau innerhalb des Verfahrens passiert. Man weiß, dass nicht alle Menschen aus einem Vortrag eines Professors gleich viel ableiten können. Je nach Bildungsgrad ist das sehr, sehr unterschiedlich. Und viele andere Faktoren spielen da eine Rolle. Da gibt es also viel, viel noch zu lernen.
Trotzdem ist das ja jetzt auch in dem Fall bei der Ernährung eine aus dem größeren Zusammenhang isolierte Frage. Und die Menschen, die bei diesen Bürgerräten mitmachen, die müssen nicht zwangsläufig das große Ganze im Blick haben, den Haushalt, die internationalen Beziehungen, was da alles reinspielt. Die müssen sich auch nicht für ihre Entscheidungen verantworten. Sie können ja nicht wie Politiker abgewählt werden. Besteht da nicht die Gefahr, dass die sich irgendwelche unrealistischen Luftschlösser ausdenken? Haben Sie sowas erlebt?
Also vielleicht erst nochmal, wichtig ist, dass ein Bürgerrat keine Entscheidungen trifft.
Das stimmt.
Sondern genau, sie erarbeiten gemeinsam Empfehlungen. In den Bürgerräten auf Bundesebene wurde bislang immer so gehandhabt, dass man tatsächlich am Schluss alle Empfehlungen, die während des Verfahrens aufgetaucht sind, dass man die dann abgestimmt hat, klassisch mit Mehrheitsentscheid. mir ist schon zu Ohren gekommen, dass es jetzt beim diesjährigen Bürgerrat auch alternative Formen der Entscheidungsfindung geben soll innerhalb des Gremiums, zum Beispiel mit systemischem Konsensieren, also wo man
das
eher...
Das klingt kompliziert.
Dann, genau, das ist letztendlich gar nicht so kompliziert. Man misst einfach nicht die Zustimmung zu einem Vorschlag, sondern den Widerstand und qualifiziert diesen Widerstand. Ist er so gravierend, dass er wirklich keine Chance lässt, dass man einen Vorschlag unterstützen kann, oder ist er überwindbar mit einem konstruktiven Vorschlag? Und das ist schon eine tolle Weiterentwicklung, die es sicher erleichtern wird, innerhalb des Verfahrens einen gemeinsamen Empfehlungskatalog zu erstellen.
Herr Oppold, ganz viele spannende Aspekte, die wir bestimmt auch noch weiter diskutieren könnten, aber das machen wir dann einfach beim nächsten Mal, würde ich sagen.
Sicher und sehr gerne, ja.
Ganz vielen Dank.
Gobernamos mucho mejor la economía porque pensamos en la mayoría, no pensamos en los intereses de una élite.
Der amtierende Ministerpräsident Pedro Sánchez von den Sozialisten macht natürlich Werbung für seine Regierung, für seine Partei. Ist ja logisch. Er sagt, wir haben die Wirtschaft gut gemanagt, weil wir an die normalen Menschen und nicht an die Eliten denken. Aber man muss auch sagen, das sehen jetzt nicht alle Bürger oder Wähler so.
Sonst sind wir auf dem Weg zu einem marxistisch-bolivianischen Staat wie in Venezuela oder Kuba. Sie wollen aus Spanien ein marxistisches Paradies machen. Wenn das so weitergeht, wird es fürchterlich. Das Land kann keine sozialistische Regierung mehr ertragen.
Am Sonntag wird in Spanien gewählt. Und warum es für die Linke gar nicht mal so gut aussieht, obwohl sie der Meinung sind, dass sie eigentlich ziemlich viel erreicht haben, das kann uns jetzt Reinhard Spiegelhauer, unser Korrespondent in Madrid, erklären. Hallo Reinhard.
Hallo.
Das sind jetzt vorgezogene Neuwahlen und Ministerpräsident Sánchez hat die selbst vorgezogen. Warum hat er das gemacht? Also er liegt ja in den Umfragen jetzt nicht vorne. War das vielleicht gar nicht so ein schlauer Move von ihm?
Na, er liegt schon ziemlich lange in den Umfragen nicht vorne und dann hat es eben diese Regionalwahlen gegeben und die sind doch relativ desaströs ausgegangen. Also, dass die Ausgangslage nicht super ist, war klar, aber die Sozialisten haben tatsächlich richtig heftig verloren und Sánchez und die Regierung finden das ungerecht, weil sie sagen, wir haben gut regiert, wir haben gute Zahlen, eigentlich kann sich keiner beklagen. Aber wenn ihr dann alle meint, dass das nicht reicht, was wir machen, dann wollen wir uns jetzt nicht ein halbes Jahr lang anhören müssen, ihr seid doch im Grunde schon abgewählt, ihr habt doch Stimmen verloren und dann stellt doch das Regieren ein. Und deswegen hat er gesagt, okay, dann setze ich jetzt Neuwahlen an, setze alles auf eine Karte und seitdem versucht er eben einen Lagerwahlkampf zu machen, zusammen mit einem neuen Linksbündnis, was das alte, mit dem er gerade koaliert, ablösen könnte. Und die warnen eben jetzt ganz stark davor, dass es in Spanien einen großen Rechtsrutsch geben könnte, wenn eben die Konservativen, die gerade vorne liegen, zusammen mit den Rechtspopulisten von Vox dann eine Koalition eingehen.
Und würde denn ein Sieg der Konservativen wirklich so einen extremen Rechtsrutsch, wie das jetzt die Linken logischerweise behaupten, bedeuten? Also wäre dann automatisch die rechtsextreme oder rechtspopulistische Vox-Partei dann mit am Ruder?
Also fangen wir mit Vox an. Ja, es wird halt einfach für die Konservativen nicht reichen und andere Mehrheitsbeschaffer als Vox gibt es im Grunde nicht. Es gab eine Partei fast 10 Jahre lang jetzt, eine Zentrumspartei, Ciudadanos, die Bürger hieß das auf Deutsch, die waren eine Weile wirklich eine Zentrumspartei, eine liberale Partei, die im Grunde so nach beiden Seiten offen waren. Dann gab es einen Schlingerkurs, dann haben sie sich mehr nach rechts orientiert. Das wäre theoretisch auch ein Koalitionspartner gewesen. Nur die Zuwächse, die die Konservativen jetzt bei diesen Wahlen haben werden, die kommen genau von Ciudadanos. Die haben nämlich bei den Regionalwahlen auf Deutsch gesagt abgekackt. Die sind quasi verschwunden nach diesem Schlingerkurs. Und die sind jetzt bei diesen Wahlen, treten die auch gar nicht mehr an. Und damit bleibt eben tatsächlich als Mehrheitsbeschaffer nur noch Vox, bleiben nur die Rechtspopulisten.
Und genau, du sagst jetzt Rechtspopulisten. In manchen Artikeln steht auch Rechtsextreme. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, wie rechts sind die sozusagen? Was fordern die konkret oder was machen die auch konkret für Politik schon?
Ja, also man sagt hier in Spanien tatsächlich la extrema derecha, die extreme Rechte, das kann man nicht unbedingt 1:1 jetzt mit Rechtsextremisten übersetzen, aber die verfolgen schon sehr streng nationalistische Ziele zum Beispiel, die sind EU-kritisch, die ja, ich will nicht sagen hetzen, aber sie agitieren doch sehr stark gegen illegale Migration oder gegen Einwanderer ganz grundsätzlich. Sie pflegen einen sehr traditionellen, in Anführungsstrichen, Wertekanon, kommen aus erzkatholischen Gesellschaftsschichten zum Teil. Also schon für viele rückwärtsgewandt, für andere traditionell das echte, das Originale, das gute Spanien, so wie es eigentlich immer war. Und ja, sie agitieren da schon relativ vehement, muss man sagen, auch frauenfeindlich, auch gegen LGBT, auch gegen Feministinnen. Da gibt es hier in Madrid ein riesiges Plakat, 6 Stockwerke hoch. Da ist eine Hand drauf abgebildet, die einige Sachen in einen Papierkorb schmeißt. Und unter anderem ist das eben eine Regenbogenfahne und ein feministisches Symbol. Also die gehen da schon relativ plakativ und polemisch zur Sache.
Also vielleicht schon, wahrscheinlich nicht 1:1 gleichzusetzen, aber schon ein bisschen vergleichbar mit der AfD in Deutschland möglicherweise. Hier haben wir diese Debatte der Abgrenzung, der Brandmauer gegen rechts, dass sich vor allem die CDU da ja schon immer noch abgrenzen möchte. Wenn du jetzt sagst, die wären ein Koalitionspartner für die Konservativen, gibt es das in Spanien gar nicht? Gibt es da gar keine Berührungsängste?
Also diese Brandmauer gegenüber den Rechtspopulisten, die gibt es bei den Konservativen definitiv nicht mehr. Das muss man sagen. Die sind in Teilen selber seit einiger Zeit nach rechts gerückt. Die Regionalpräsidentin hier in der Region Madrid ist ein gutes Beispiel dafür. Die hat schon vor 2 Jahren selbst plakatieren lassen, Spanien werde von unbegleiteten minderjährigen Migranten überrannt, mit der Botschaft dahinter, die Straßen seien nicht mehr sicher und das sei alles ganz fürchterlich. War natürlich maßlos übertrieben bis gelogen. Der Kandidat der Volkspartei, jetzt aktuell Alberto Núñez Feijóo, für das Ministerpräsidentenamt, der gibt sich selbst eigentlich als gemäßigt, hat auch lange recht geräuschlos in Galizien in der Region regiert. Aber er ist jetzt im Lauf des Wahlkampfs schon ein bisschen nach rechts gerückt. Und ein schönes Beispiel ist vielleicht auch die Extremadura, auch eine Region im Südwesten Spaniens. Auch da hat es Regionalwahlen gegeben. Eine Konservative ist Wahlsiegerin geworden, hat erst gesagt, nein, mit den Rechtspopulisten will ich nicht regieren. Die sind frauenfeindlich. Die ist dann aber von den Parteigranten sehr schnell eingenordet worden. Und inzwischen steht in der Region eine Koalition zwischen Volkspartei und Vox.
Dann lass uns noch mal auf die andere Seite gucken, auf die Sozialisten. Sanchez selbst sagt, er und seine Regierung haben eine gute Bilanz, vor allem bei wirtschaftlichen und Themen der sozialen Gerechtigkeit. Und wenn ich deine Beiträge im Programm so richtig verstanden habe, dann würdest du das auch erstmal so sagen, oder?
Naja, die Zahlen sind einfach so. Also fangen wir mal an mit der Pandemie. Klar, Spanien hat es zu Anfang voll erwischt, aber die Regierung hat dann recht massiv reagiert, hat die Pandemie gut in den Griff bekommen, hat ein international gelobtes Impfprogramm aufgelegt. Jetzt die Folgen des Ukraine-Krieges hat Spanien gut abfedern können. Spanien hat diese iberische Ausnahmeregel, also die erste Energiepreisbremse sozusagen, durchgesetzt in der EU. Spanien hat ein Wirtschaftswachstum, von dem es heißt, in diesem Jahr könnten es so 2,3% werden. Das ist ziemlich gut für den Moment. Spanien hat die Inflation auf unter 2% gedrückt. Also die Zahlen sehen jetzt nicht so schlecht aus.
Wie haben Sie das hinbekommen mit der Inflation? Also das ist ja schon ein deutlicher Unterschied beispielsweise zu Deutschland.
Also ein Beispiel. Die Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel ist in Spanien aktuell ausgesetzt. Pendlertickets sind unglaublich billig. Also das 9-Euro-Ticket in Deutschland war vielleicht noch eine Spur besser. Aber hier kann man sogar Mittelstrecken mit dem Schnellzug jetzt kostenlos fahren als Pendler. Also da hat die Regierung einiges reingetan, um die Folgen abzudämpfen.
Ich habe trotzdem gehört, dass zwar auch mehr Jobs geschaffen wurden oder die Arbeitslosigkeit gesunken ist, aber weiter auf einem extrem hohen Niveau. Hier bei uns in Deutschland geht es die ganze Zeit um den Fachkräftemangel. In Spanien ist offenbar die Jugendarbeitslosigkeit immer noch extrem. Warum? Wie erklärt sich das? Warum kriegen die das nicht in den Griff?
Ja, die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien ist seit Jahrzehnten wahnsinnig hoch. Das ist eine strukturelle Arbeitslosigkeit und man versucht das über Bildung, über Ausbildung, über Qualifikation zu machen. Mein Verdacht ist, das ist gut und schön, aber es gibt mindestens 2 Dinge. Zum einen, diese hochqualifizierten Menschen, die brauchen eben auch die hochqualifizierten Jobangebote dann, damit das wirklich Sinn macht. Die gibt es halt einfach nicht in der Zahl, wie es Arbeit im Tourismussektor zum Beispiel gibt, im Dienstleistungssektor. Und damit wird da, glaube ich, auch so ein bisschen am Bedarf vorbei gearbeitet. Im Dienstleistungssektor wiederum, in der Tourismusbranche ist es so, da will jetzt auch nicht unbedingt jeder, denn die Bezahlung ist nicht besonders gut, die Arbeitszeiten sind schlecht. Das kennt man aus Deutschland auch alles. Und dann kommt hier dazu, dass die Wohnungen für die Servicekräfte in den Touristengebieten dann auch unglaublich teuer sind. Also das sind Dinge, die da eine Rolle spielen. Und die Gehälter für Berufseinsteiger oder die Löhne sind auch sehr niedrig, Wohnungen sind relativ teuer, also die Gemengelage ist einfach sehr ungünstig.
Weil du gerade den Bereich Tourismus angesprochen hast, ich beziehe mich mal nochmal auf einen Beitrag, den ich von dir gehört habe. Da war so ein bisschen der Tenor, diese gute wirtschaftliche Entwicklung, die es jetzt gibt, da ist schon die Frage, wie nachhaltig oder stabil wird die sein, weil die sich hauptsächlich auf Tourismus, auf Landwirtschaft stützt, wo aber, wir erleben es die ganze Zeit, beispielsweise durch Hitze und Dürre eben große Gefahren drohen, ob das alles so weitergehen wird.
Ja, zumindest wird es wahrscheinlich nicht eins zu eins so weitergehen. Also Tourismus ist auch so ein schönes Beispiel. Das ist ein bisschen verwandt mit dem Thema Jugendarbeitslosigkeit. Auch da ist seit Jahrzehnten im Grunde die Rede davon, das muss mehr Qualität sein, das muss nachhaltiger sein. Da werden immer mal wieder Programme aufgelegt, aber es passiert nicht so wahnsinnig viel. Und auf Mallorca zum Beispiel, was ich in diesem Frühjahr ausführlich besucht habe, wegen der Frage Tourismus nachhaltig und mehr Qualität und so weiter. Da versucht man tatsächlich die Saison auch zu verlängern, also früher anzufangen, später aufzuhören. Aber was damit erzielt wird, ist nicht das, was zum Beispiel Umweltverbände fordern, nämlich dass die Besucherzahlen sich ein bisschen entzerren und die Belastung auf der Insel zurückgeht, sondern es kommen einfach noch mehr Gäste. Also das ist weiterhin im Grunde die Strategie derjenigen, die in der Tourismusbranche unterwegs sind, auch wenn es in der Politik heißt, eigentlich müssten wir das ein bisschen anders machen. Und natürlich, jetzt mit dem Klimawandel, jetzt merken wir es in diesen Tagen, war ja ständig die Rede von den Hitzewellen, die wir am Mittelmeer haben, wo Urlaub machen fast schon unerträglich wird für manche. Und es gibt die ersten Fachleute, die sagen, wir werden da auch eine Einbuße von Gästen haben, 10% und in den nächsten Jahren vielleicht auch noch mehr. Und natürlich, der Tourismus ist nach wie vor ein wichtiger Faktor. Okay, in der Landwirtschaft schlägt diese Klimaproblematik auch zu. Da ist es das fehlende Wasser.
Ja, okay, also es ist noch nicht alles tippitoppi, sagen wir mal so. Aber du hast auch gesagt, die Zahlen sprechen eigentlich für die Bilanz der Regierung in sozialer Hinsicht, in wirtschaftlicher Hinsicht. Warum wird das von den Wählern offenbar nicht honoriert, so wie Sanchez das ja auch gesagt hat?
Das Problem war und ist schon immer auch gewesen, diese Koalition, die erste Koalition, die es in Spanien überhaupt gegeben hat, mit dem doch recht extrem orientierten Längsbündnis Unidas Podemos. Der Führer Pablo Iglesias war und ist für langjährige Führer, inzwischen ist er es nicht mehr, inzwischen ist er abgetreten, war und ist für viele Spanierinnen und Spanier eine regelrechte Hassfigur. Und seine Lebensgefährtin, die jetzt die Gleichstellungsministerin ist, genauso. Das berühmte Nur-Ja-ist-Ja-Gesetz ist, glaube ich, in Deutschland auch viel beachtet worden. Da ging es um eine Verschärfung des Sexualstrafrechts und das ist leider total in die Hose gegangen. In der Folge sind Vergewaltiger aus dem Gefängnis freigekommen, weil Richter nachträglich die Strafen anpassen mussten. Die Gleichstellungsministerin hat sich geweigert, das Gesetz nachzubessern, hat stur behauptet, das sind die Richter, die schuld sind, die die falschen Urteile sprechen. Und das hat natürlich auch unglaublich Sympathien gekostet. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der dieser Regierung tatsächlich geschadet hat.
Okay, also die Partner sind sozusagen ein bisschen mehr das Problem als sie selbst. Jetzt tritt ja Podemos als solches nicht mehr an, sondern jetzt heißt es links der Sozialisten Sumar. Was hat's damit auf sich?
Die aktuelle Arbeitsministerin gehört zu diesem Bündnis, Yolanda Díaz. Sie hat dieses Sumar ins Leben gerufen, was ursprünglich ganz stark frauenorientiert war, inzwischen eher eine etwas breitere linke Plattform ist. Und die werden jetzt diesen Platz einnehmen. Und man sieht es auch in den Wahlumfragen. Die starteten von null jetzt vor kurzer Zeit, weil die im Grunde erst richtig ins Rennen gegangen sind, als die vorzeitigen Neuwahlen angesetzt worden sind. Und die haben jetzt die Zahlen, die Podemos hatte, schon erreicht. Die Tendenz zeigt nach oben. Bei den Sozialisten zeigt es auch ganz leicht nach oben. Also es gibt noch eine Resthoffnung für Mitte-Links, dass das doch noch hinhauen könnte.
Okay, dann sind wir gespannt und hören dann die Ergebnisse von dir am Wochenende.
Genau.
Wir wurden rausgeschmissen, weil wir ins Wasser, also vom Beckenrand gesprungen sind, durften wir aber nicht. Und danach haben wir uns rausgeschmissen, sind wir noch 7 Mal hintereinander reingesprungen.
Vielleicht hat ja der eine oder andere ein Thema vermisst hier im Podcast, das seit Tagen rauf und runter diskutiert wird. Randale im Freibad. Ich muss gestehen, als Berlinerin bin ich da immer erst mal ein bisschen skeptisch, wenn dann wieder so Skandalschlagzeilen kursieren, wie schlimm alles in Berlin-Neukölln sein soll. Ich will damit aggressive Jugendliche im Freibad überhaupt nicht kleinreden, aber manchmal denke ich dann schon, wenn immer so getan wird, als wäre in Berlin grundsätzlich Sodom und Gomorra, vielleicht geht's auch eine Nummer kleiner. Aber ist jetzt auch nur meine persönliche Meinung. Eigentlich wollte ich den Politik-Podcast aus unserem Hauptstadtstudio empfehlen. Da geht's nämlich genau um diese Freibad-Debatte. Aber wie ich finde, auf eine schön differenzierte Art und Weise. Der steht seit gestern online, der Podcast, das als Empfehlung. Damit sagen Barbara Schmidt-Matern, die heute hinter den Kulissen war, und ich, Josephine Schulz, tschüss, ein schönes Sommerwochenende an alle im Freibad, im Urlaub oder wo auch immer.
Und danach haben wir halt Hausverbot für ein paar Tage bekommen. Es ist halt lustig, mein Gott, wir zahlen ja nicht umsonst den Eintritt.